Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der gestörten Bärbel Brekert. Ich bin heute lustig, Entschuldigung. Ihr Lieben, es war eine sehr schöne Woche für mich und ich habe mir für diese Folge jemanden eingeladen, mit dem ich eigentlich meine allererste Podcast-Folge aufgezeichnet habe, aber das war technisch leider noch nicht so auf der Höhe, deswegen, ja, haben wir es einfach nochmal getan. Und zwar ist es niemand anderes als meine großartige Schwester, das Empire State Building der Travestie, Gloria Viagra. Gloria ist ein herzensguter Mensch, eines meiner absoluten Vorbilder in vielerlei Hinsicht. Ich liebe sie als Freundin, als Mensch, als Aktivistin, als Performerin. Die ist einfach auch eine geile Sau, Punkt, so. Und ja, das werdet ihr heute auch merken. Gloria ist ein bisschen was älter, deswegen hat sie natürlich auch mehr zu erzählen. Die hat spannende Zeiten miterlebt in Berlin und davon wird sie uns jetzt gleich berichten. Aber eben auch von ihrer Squeezebox-Band, von Berlin vor der Wende und so. All das politisches, wildes politisches Zeug wird diskutiert und überhaupt. So, Punkt, Ende. Drag Race klemmen wir uns diese Woche wieder, weil es einfach, ich kriege auch überhaupt kein Feedback von euch über Drag Race, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es keinen mehr interessiert. Wenn es da andere Meinungen zu gibt, könnt ihr mir das gerne als E-Mail schicken an tragischabergeilpodcast@gmail.com und gerne auch andere Anregungen. Ihr findet alle anderen Folgen meines Podcasts sowie auch die des anderen Podcasts, den ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen mache, Too Old, Too Da Young, findet ihr auf den gängigen Plattformen, YouTube, Spotify, Apple Podcast und. Geil. So, jetzt geht's gleich los mit Gloria. Wenn ihr das Buch vorbestellen wollt, es ist immer noch nicht geliefert, aber die Vorbestellungen laufen heiß, kommt ihr das über www.barbiebreakout.com. Da gibt's auch tolle Shirts zu kaufen, tollen Merch und vieles andere mehr. So, genug des Eigenwerbens. Jetzt geht's los mit Gloria. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bussi! Guten Morgen, mein Schatz.
Guten Morgen.
Du hörst dich?
Ich höre mich, ja.
Sehr schön. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass wir das aufnehmen, weil das erste Mal, die Akustik noch nicht so richtig geil war. Und schön, dass du das ein zweites Mal mit mir machst, mein Schatz. Tausend Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich würde alles mit dir machen.
Let's have a Kaikai.
Hattest du sowas schon mal? Okay, wir müssen kurz erklären, was ein Kaikai ist. Kaikai ist, wenn zwei Drag Queens miteinander Sex haben. Hattest du das schon mal?
Ich hatte mal, ach Gott, mit einer Schwutztunte irgendwie früher mal, ganz früher, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, aber ja. Das ist also Jahrzehnte. Ja.
mein Schatz, erinnerst du dich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Bist du da? Hast du eine Erinnerung?
Meine Erinnerung kommt ja nicht mit deiner gleich, glaube ich. Also meine Erinnerung war, dass wir für irgendeine Schwutzshow geübt haben am Mehringdamm. Ich glaube, es war die Wohnung von Gabi Tupper oder sowas.
Ah.
Wo Kim LaBelle sagte, ich bringe eine neue mit und dann müsste er ganz nett sein und sowas. Und da haben wir irgendwie, ich glaube, Proud Mary oder sowas geprobt und so. Das ist meines Wissens, also ist meine Erinnerung, erste Erinnerung an dich.
Okay, das war Proud Mary mit Kim LaBelle. Wir waren Background-Tänzerin für Kim LaBelle, du, Phyllis Mephister und ich. Und haben, glaube ich, wirklich bei der Tuppe in der Wohnung geprobt, das kann gut sein. Das war im Esso, nicht im Schwutz. Die Show war im Esso.
Ah, okay.
Das erste Mal haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Das war, also die Verbindung mit Kim war da. Das war mein erster Abend im Esso mit ihr, wo sie mich einfach mitgeschleppt hat und mir mal zeigen wollte, wie die Mädels so sind und mich Leuten vorstellen wollte und so. Und ich war ganz aufgeregt, tatsächliche Berliner Tunden kennenzulernen, nur Leute, die ich nur so irgendwie aus der Zeitung kannte oder. Und dann hat sie mich da reingeschleppt und hat mich Tima der Göttlichen vorgestellt und Tima stand am Tresen und dann sagt die Kim, guck mal hier, das ist die Barbie, und dann mustert mich einmal von oben bis unten mit einem abschätzigen Blick und sagt, na, du hast uns gerade noch gefehlt. Und humpelte von dann. Und dann war ich echt am Boden zerstört.
Schwesterliebe.
Ja, es war fantastisch. Da war ich erst echt ein bisschen am Boden zerstört und dann hatte aber Jérôme Castel stand relativ nah da auch in der Nähe und hat sich sofort ganz rührend um mich gekümmert und war wirklich zucker süß zu mir und ganz offen und lieb. Und dann sind wir rausgegangen und haben im Roses was getrunken, Kim und ich. Und da saß dann du. Und du bist die erste Transe, die mir die ich ohne Make-up erkannt habe. Also ich habe die Größe gesehen natürlich und die Augenbrauen und die Nase und wusste sofort, das ist die Gloria Viarca. Und du warst auch zuckersüß zu mir, ganz offen und ganz herzlich und ja, nicht so, wie ich das kurz vorher erfahren hatte.
Ja, aber das ist auch das Jerome Castell, das muss man wirklich nochmal erwähnen, irgendwie das Urviech der Travestie. Und Jerome war einfach immer mit dieser offenen Art und hey, komm mal ran und und kaka kaka. Und irgendwie, die ist da wirklich früher schon durch Kreuzberg mit einer Selbstverständlichkeit gestarkt, wo das einfach nicht so selbstverständlich, oder damals war es, fand ich noch sehr Berlin, war einfach alles scheißegal, aber Jerome war da wirklich mit einer Selbstverständlichkeit einfach auch Wege geebnet, das finde ich immer noch erwähnenswert.
Ja, finde ich auch. Du hast ja Berlin, seit wann bist du in Berlin?
Schon immer? Nee, seit 72, also mit 6 Jahren.
Wie bist du hierher gekommen? Wie hat's euch
wir
hierher
verschlagen? Wir sind geflüchtet vor meinem Vater, weil der mich und meine Mutter verprügelt. Da gehen wir jetzt so ins Detail. Der kam irgendwann abends meine Tante, die in Berlin wohnte, in einer WG und hat uns dann mitgenommen, irgendwie schnell, während der Vater arbeiten war abends. Fuck. Und sind dann über Frankfurt, falls er uns folgt, irgendwie, damit er nicht den direkten Weg, sind wir über Frankfurt, haben im Haus von Joschka Fischer gewohnt.
ich auch schon mit der Prominenz zu tun.
Ja, ja, ab du, ich bin mit 6 dann, ab da sind wir dann auf die Vietnam-Demos, auf die Chile-Demos, Ja, und da fing dann meine Karriere in Berlin schon an.
Wow, das heißt, okay, ihr seid dann echt, okay, und 72 warst du schon hier, das heißt, du hast das komplette, auch durch deine Mutter wahrscheinlich, ne? Die war ja, glaube ich, sehr frauenbewegt auch, wenn ich das erinnere.
Ja.
Jetzt ist die Katze hier auf den Tisch gesprungen und schreit, ihr müsst das ignorieren. Butzi ist heute aufdringlich. Okay, gut, das heißt, ihr seid nach Berlin gekommen und in den 70ern und politischen Ländern, ne? Das heißt, du hast auch so das wilde Kreuzberg, das wilde politische Kreuzberg, das besetzte Kreuzberg und so all das noch mitbekommen.
Ja, also wie gesagt, meine Mutter, wir haben immer erst mal in WGs gewohnt, die waren alle hochpolitisch. Meine Mutter war ganz wild in der Frauenbewegung. Ich war immer im Frauenzentrum, was da vor der Tür war, habe immer Marmorkuchen für die Frauen gebracht. Bin mit auf die Walpurgisnacht-Demos, das die tollsten Demos waren von den vielen, die ich als Kind schon mitgemacht habe, weil die Frauen wirklich laut und entschlossen waren und sowas. Bis ich irgendwann mal eine Selbstuntersuchung geplatzt bin. Ab da durfte ich dann nicht mehr ins Frauenzentrum. Irgendwann
wo man sich dann über den Spiegel hockt. Und
genau. Wo die Frauen über den Spiegel mit so einem Spektrum und sich die Möse ankicken.
Mhm. Und da durftest du dann nicht mehr rein, weil du.
Und dann durfte ich irgendwann nicht mehr und ich durfte auch nicht mehr mit auf die Walpurgisnacht-Demos. Das war ja dann irgendwann halt männerfrei.
Okay.
Und ich war zerstört am Boden, konnte es nicht verstehen.
Es gibt, möchte kurz, dass du das erzählst, es gibt eine wunderschöne Geschichte zum allerersten Berliner CSD. Da warst du nämlich mit deiner Mama, ne?
Ja, da war ich auch mit meiner Mama. Also wir waren auf mehreren Demos. Ich kann mich auch noch an eine Demo erinnern, wo ganz viele mit so diesen braunen Einkaufstüten über dem Kopf gelaufen sind, nur die Augen frei hatten. Ich dachte immer, das wäre der CSD. Meine Mutter sagt aber, nee, das war der nicht, das war irgendeine andere Demo. Und auf jeden Fall waren wir auf diesem ersten Berliner CSD. Vielen Dank, lieber Bernd. Und ich habe als Kind dann immer die Zunge rausgestreckt und bla und sowas. Und auf jeden Fall, wir waren auf dieser Demo und ich drehe mich um und da ist so ein Kamerateam und ich strecke auch wieder die Zunge raus und bla. Und abends ruft meine Oma an, heulend und sowas. Dann gab es nämlich den Bericht in der Tagesschau. über die erste Schwulendemo in Berlin und meine Oma, was machst du mit dem Kind und so, ich kann mich nicht mehr im Dorf sehen lassen und ja, Drama groß, damals war ich gar noch nicht offiziell out.
Right, na da warst du wie alt?
Da war ich, wann war die, 79, 13?
Da war ich. Naja, ich sag's jetzt.
Da warst du flüssig.
Da war ich ein Jahr alt. Ach so. Schon.
Ja, 79, nee. Und ich, ganz, ganz ehrlich, ich habe auch ewig gebraucht mit meinem Coming Out, weil ich das immer nicht wollte, weil ich dachte dann, dass alle sagen, na, kein Wunder bei deiner Erziehung.
Weil sie dich mit auf den CSD geschleppt hat.
Weil ich halt immer in einer WG groß geworden bin und Dings und ich habe ja meine Mutter vergöttert, wie so viele. und wollte nicht, dass man sie dann ankackt.
Wann war denn dann tatsächlich dein Coming Out?
Mein wirkliches war, glaube ich, erst mit kurz vorm 21. oder so. Da war ich dann in einer, was war das? Das war eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe früh schon irgendwie mit 13 habe ich schon den Schülerausweis gefälscht, damit wir sonntags in die Dachluke können, was jetzt das BKA-Theater ist. und war schon immer Disco und dann waren wir da in einem...
Ich war schon immer Disco.
Die Bar von Blixer Bargelb. Ich weiß gar nicht mehr.
Einstürzende Neubauten.
Ja, ja, der hatte in der Mittenwalder eine Bar und da war ich mit Freunden und da war so ein Typ und wir haben uns halt die ganze Zeit angekickt und geflirtet und Dings und ich war so ganz aufgeregt und dann sind wir weiter ins Kriedischar in einer... früher hieß es Kriedischar und ist dann umgezogen hier in die Motzstraße.
Okay.
Und auf jeden Fall, da war der auch und so. Und ich dann wieder weiter geflirtet und Dings mit dem und irgendwann kommt er auf mich zu und sagt, naja, nö, ganz cool, aber heute wird das dann nichts mehr und so. Und ich so, oh, was? Und so. Aber da musste ich dann allen erzählen, ich habe mich verliebt. Meine Mutter sagt, nur, ja, ja, ich weiß. Und ich hinterher ja, auch dachte, hätte mal. Weißt du, so links wie sie war, haben wir aber eine wirkliche Aufklärung zum Beispiel auch nicht bei ihr gekriegt. Das lief alles über die Schule und sowas. Und wo ich so dachte, hätte Mutti mal gesagt, du, wen liebst du denn eigentlich? Ja. Da hätte ich schon viel früher Spaß gehabt. Obwohl, ja, ich war in einer Steppgruppe mit 16 und dann sind wir irgendwann auf dem CSD aufgetreten. Da war der immer noch die Feier an der TU-Mensa in der Hahnbergstraße. Und so, da hatte ich dann auch, da bin ich mit einem nach Hause und der wollte mich dann mit Pinaten kriegen.
Das kann ich toppen. Ich hatte mal einen Typen, der war, ich war ja schon sehr früh out, also ich glaube, ich habe mich mit 12 geoutet, mit 12 bin ich, glaube ich, als
Bi
rausgekommen und ja. Und mit 13 dann, glaube ich, mich komplett geoutet und hatte da einen Typ mehr angelacht. Der sollte bei mir übernachten. Das war auch ganz klar, worauf das hinauslief. Das war schon vorher besprochen, mehr oder weniger. Und wir hatten dann kein Gleitmittel abends im Zimmer. Und es war natürlich auch keine Option, jetzt irgendwie, nachdem die Lichter schon länger aus waren, nochmal rauszugehen und Gleitmittel aus dem Bad zu holen, damit man, ne, man wollten ja die Eltern jetzt auch nicht drauf aufmerksam machen, was wir da treiben. Und dann hatte das Einzige, was in meinem Zimmer stand, was irgendwie ölähnlich war, war eben ein Zitronenduftöl von meiner Aroma-Verdampfungslampe. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, mir das irgendwo hinzuschmieren. Und er so, nein, nein, guck mal, das ist überhaupt kein Problem. Und grinst mich so siegessicher an, macht sich davon einen dicken Klatscher in die Hand und schmiert sich das in die Ritze. Und ich und Sekunden später quellen seine Augen so aus dem Kopf. Ja, und dann saß er winselt auf dem Bidet meiner Mutter im Badezimmer. Und meine Mutter kam dann dazu, was ist denn hier los? Ach, haha, gar nichts, guten Abend. Ja, very nice. Ja. Ja, schade.
Gleitmittel in der Jugend.
Das heißt, gut, du hast dein Coming Out relativ spät gehabt, aber du hast trotzdem die 80er Jahre Tuntenzeit, das politische Tuntentum hier hast du schon richtig mitbekommen, oder nicht?
Ja, also ich habe ja damit schon immer geliebäugelt und habe dann irgendwann auch, also ich war schon erst mit Mädels nur zusammen und habe dann irgendwann eine Zeit gehabt, ich glaube von 16 bis 18 oder wissig oder von so weit in der Zeit, wo ich gesagt habe irgendwie nein und nächstes Mal, wenn ich mich verliebe, dann richtig und dann egal ob Mann oder Frau, bla, habe so vorbereitet, also eigentlich war ich eine feige Sau. Und so, ja, bis dieser Typ dann kam, wo überhaupt nichts passiert ist, wo ich es dann allen erzählt habe und damit war die Sache dann auch klar. Und ja, was?
Das politische Tuntentum.
Achso, das politische Tuntentum. Ja, also bewusst mitgekriegt habe ich es natürlich, also ich habe dann noch so einen Workshop gemacht mit so zwei bekannten polnischen Künstlern für Gesang und Tanz. Mhm. So ein Musical-Workshop und da waren auch zwei Schwule, die schon immer gesagt, du bist schwul. Ich so, nein, nein.
Ich doch nicht.
Und über die habe ich aber schon ganz viel mitbekommen, über das Schwutz gehört und sowas und bin dann da schon mitgegangen und irgendwann war die Sache dann endlich, wie ich dann mein Coming-out hatte, auch klar.
Hast du denn so Melitta und die ganzen Mädels kennengelernt, als sie aktiv waren oder war das?
Ja, ja, also ich war, mein bester Freund war Thomas und der war der Freund von Melitta.
Okay.
Und insofern habe ich die da alle mit dir und Renate, ja, meine beste Freundin, auch Thomas und Renate eigentlich zu der Zeit. Und ja, da habe ich volles Boot, noch das alte Schwutz, also das ganz alte in der Kulma habe ich nicht mehr mitgekriegt, aber dann Hasenheide irgendwie und da bin ich dann mit aufgeblüht. Dann war ich immer, gab es die berühmten Renate Sommerloch-Shows und sowas, ich war dann immer der Assistent von Renate.
Aber schon in Drag dann, oder?
Ja, ja, in Drag, in Berlin Trash Drag halt, ja. Naja, was das damals da war, also es war ja so. das Schwutztuntentum war ja schon so eine Verarschung auch von diesen Chenou. Chenou war für uns ein Schimpfwort. Chenou war so ein Ding, so ein Laden in einem
Travestietheater.
Marburg oder wie die heißt, da am Kudamm in der Nähe mit genau Federn und Pailletten.
Ja.
Irgendwie so.
Bad oder Frau,
Schenkel, weiß es genau. Ja, Schenkelklopfer.
Ja, ja.
So. Das
ist eine spezielle Form.
Das Schwutz war ja dann einfach, Tuntentum war einfach per se politisch. Das war ja auch,
ja.
Das Schwutz ist ja auch eigentlich da die Keimzelle der Westberliner Schwulenbewegung.
Ja. Gut, und die Zeit hast du aktiv mitbekommen. Wann war dein erstes Mal in Drag? Wann war das, dass du dich das erste Mal angemalt hast? Weißt du das noch?
Also wenn ich es so sehe, habe ich ja schon früh als Kind irgendwie mit meiner Schwester Modenschauen gemacht, rauf und runter. Wir hatten so einen langen Berliner Flur immer, da haben wir Modenschauen gemacht. Ich habe immer mit langen Kleidern geschlafen, Nachthemden und so.
Oh, ich auch.
Aber bewusst war es
tatsächlich auch.
Tatsächlich mit Jerome und Jiangir für einen offenen Kanal. Da gab es so eine Show mit ganz vielen Künstlern und da haben wir Duran-Run gemacht von Tracy Allman. Und da weiß ich, da haben die mich geschminkt und wir haben sahen noch so ein bisschen 60er-mäßig aus und sowas. Und dann haben die, und das sah so geil aus und das wollte ich dann nicht mehr ausziehen. Da bin ich den ganzen Abend an dem Fummel rumgerannt.
Und so. Das war die Geburtsstunde von Gloria von Tuten und Blasen.
Ja, unsere Gloria hieß nicht immer Viagra. Nee, ich hieß von Tuten und Blasen, weil die von Ton und Taxis damals schon so dämlich war.
Die war damals schon scheiße, das stimmt.
Und genau, nee, von Viagra kam erst 97, wo ich auf Ibiza war, das erste Mal.
Du hast mir mal eine Geschichte erzählt und ich liebe die, deswegen spreche ich das nochmal an. Wie du Sazida Parit das erste Mal begegnet bist, erzähl dir mal. Ich liebe die Geschichte.
Ach Gott, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder sowas. Und dann waren wir immer im Sommer in so Falkenlager, hieß das.
Okay.
In Frankreich. Und da war ein, ich weiß nicht mehr, wie hieß, ein hübscher blonder Junge, mit dem ich mich angefreundet hatte. Und der war von zu Hause abgehauen und wohnte bei Sazi. Mhm. Damals noch Serge de Paris. Und den wollte ich besuchen und bin dahin, irgendwie geklingelt, dann macht jemand mit Bademantel auf, Dings berührt mich und dann war blond, ich weiß nicht mehr, wie der Blonde hieß, egal. Und machte auf und dann da rein und dann war ich schon völlig fasziniert, weil dann war ein großes Bett auf so einem Podest mit so Stufen und sowas. Und das Kissen, die Kissen waren so münder gemacht und ein Riesenpokal von Romy Haag für den besten Glimmer und Spiegelkacheln und alles war Shishi und geil. So, wir lagen dann da auf dem Bette und haben Fernsehen gekickt und sowas und auf einmal verabschiedet sich eine wunderschöne Frau. Sie hat sich dann auf das Seil und ich war so, bah.
Die hat sich in der Zwischenzeit fertig gemacht.
Die hatte sich fertig gemacht, die musste los und sowas und sah Bombe aus. Bis heute, Sazi.
Ja, wir lieben Sazi.
Ach, toll.
Hast du denn den Dschungel und das Jérôme Haag und so, hast du das alles bewusst miterlebt? Warst du da, oder?
Na, Jérôme Haag war ich nie. Da war meine Mutter immer und war ganz begeistert von den schönen Männern, von der tollen Show, die schönen Männer, die sie nicht angebaggert haben, plump und sowas. Sie saß irgendwie mal auf dem Boden vor der Bühne. Es war ja relativ clean und war halt völlig begeistert, hat immer von Romy Haag erzählt und so was.
Da hat sich ja damals die internationale Haute Volée, die dann zeitlang auch hier wohnte, die Klinke in die Hand gegeben. Also mit David Bowie hatte sie, meine ich, eine Beziehung eine Zeit lang, Mick Jagger war da, die waren alle irgendwie…
Freddie Mercury,
genau, gingen alle ein und aus.
Ja. Und Dschungel war ich ein paar Mal, aber war jetzt… nicht mein Laden. Also ich bin ja wirklich, ich habe ja früh angefangen, wie gesagt, irgendwie mit 13 schon im Sonntags den Schülerausweis gefälscht, damit ich in die Disco kann und dann recht früh ins Kritischer Music Hall, diese ganzen Schuppen und sowas. Dschungel waren wir ein paar Mal und dann hier Risiko und sowas bei die Punkers-Zeiten und Dings. Aber Dschungel war ich nur, ja, wenig. Da habe ich 2, 3 Erinnerungen. Ich glaube, dass ich auch mal Sazi, einen Auftritt von Sazi da gesehen habe. Da bin ich mir relativ sicher.
Ah, legendary.
Ja.
Okay. Ich will nochmal kurz auf die 80er zurückkommen, weil das ist eine spannende Zeit für mich.
Hast du die bewusst miterlebt?
Nein. Also ich habe meine Erinnerungen an die 80er sind geprägt von Kindheitstrauma und blöden Scheiß zu Hause und so. Ich bin 78 geboren, also die 80er waren für mich überschaubar, was das angeht. Ich lese aber natürlich, habe viel gelesen über die Zeit und ich finde natürlich auch den Beginn der politischen queeren Bewegung in Berlin, also die gab es ja schon auch schon vorher und irgendwie, aber ne, das war ja zu der Zeit, kam ja quasi, hat man da Benzin reingegossen und das ging richtig los. Aber dann kam halt auch die AIDS-Krise nach Berlin. Hast du das? Hast du daran Erinnerungen?
Ja, klar, weil na, gerade dann auch Melitta eben positiv war und Else und so, also viele von den Schutztunden und viele sind da auch, also ja, die sind gestorben wie die Fliegen um uns rum. So, das war schon krass. Und Melitta ist ja auch jemand, der wie du sehr offensiv damit umgegangen ist und viel im Krankenhaus auch schon immer war und die ganze eine LP, sage ich schon, CD war es, glaube ich, damals auch schon, diese geschrieben hat und so ganz viel damit zu tun hat, auch wie sich trotzdem auch Leute zurückziehen damals und dich nicht besuchen im Krankenhaus und so vor Angst oder bis Ickewart oder so. Also das war schon heftig. Oder Karl, ein Freund von uns, der dann bei Melitta zu Hause auch war, zu sehen, wie der irgendwann immer mehr mit Kaposi übersät war. Der war irgendwann, hat er einen blauen Körper gehabt und so. Und die Beerdigung auch mit, weiß ich, dass auch mal eine andere Beerdigung sein kann. Weißt du, er hat einen ganzen Sarg, habe ich zum ersten Mal gesehen, ganz bunt angemalt in Gelb und Blau und bla. Und also das war schon heftig. Das war heftig. Und eben auch dieses ganze zu sehen, dass eine Gesellschaft auch erstmal dich liegen lässt und zuguckt, wie da ein Haufen Leute sterben. Ich meine, das war ja lange wirklich, also verpönt, das ist ja auch Angst, ich vergleiche das ja schon ein bisschen auch mit Corona, wo alle auch aus Unsicherheit ganz viel agieren und auch ganz ja, also das war schon heftig und auch Act Up, obwohl ich nie in Act Up drin war, aber Melitta und so, die viel gemacht haben, die haben irgendwie, weiß ich, so eine leerstehende Klinik in der Medfesselstraße besetzt und sowas, um einfach auch für ein Hospiz oder überhaupt, ja, viel zu machen.
Es ist schwierig, sich das heute vorzustellen. Also ich habe dann die AIDS-Krise natürlich mitbekommen, dass da was passiert ist. Ich war zu jung, um zu kapieren, was. Ich erinnere mich an einen Sterncover, glaube ich, da hieß es der Schwulenkrebs oder so. Ja. Also sowas, das hatte ich wohl auf dem Schirm. Ich habe auch mein erstes Mal mit 11 ein Kondom benutzt, weil wir irgendwie uns schützen wollten, weil wir nicht wussten, was genau Phase ist. Aber es ist wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wie das sein muss, zu der Zeit lebendig zu sein und zu überleben. Also jetzt ne, von denen, die sterben, müssen wir jetzt gar nicht reden, das ist klar, aber zu überleben ist halt auch echt schwer, weil man, also es gibt ja so eine Sache, so ein Survivor's Guilt, ne, viele Leute, die sich dann fragen, warum sind alle meine Freunde tot und ich nicht. Ja. Und also einfach das Gefühl, dass alle Leute um dich rumsterben und dass man nicht so richtig weiß, wie soll es weitergehen und dass man die besten Freunde verliert und irgendwie alleine weitermachen muss. Ja. Das sind, ja, es ist ein furchtbares Gefühl, auch sich da reinzudenken und reinzufühlen, ist einfach grauenhaft.
Nee, auch einfach drauf zu warten, weißt du, auch mit Melitta, du weißt, also kommen, gehen ins Krankenhaus, kommen mal wieder raus und Dings, aber letztendlich weißt du, es gibt immer noch nichts und die sind zum Tode verurteilt oder sowas und da irgendwie, ui, das war mein Telefon, ich habe es wohl nicht leise gestellt. ja, das war wirklich so drauf zu warten, dass die Leute sterben und dann einfach, wie wenig passiert irgendwie, wie wenig Solidarität ist oder wo du für jeden Scheiß dann auch dankbar bist, dass dann endlich mal was. Ich habe jetzt neulich, gab es bei Queer RBB irgendeinen französischen Film, der jetzt vor kurzem irgendwo auch gewonnen hat, ich glaube in Cannes oder sowas, über Act Up eben auch, französischen. Der hat mich sehr aufgewühlt nochmal, weil der die Zeit super rüberbringt, finde ich, von so einer konsequenten Französischen, auch diese Diskussion und sowas, diese 80er-Diskussion.
Meinst du Before Stonewall, oder?
Nee, es geht um Act Up in Frankreich.
Ja, ich glaube, Before Stonewall ist auch, aber nicht in Frankreich, genau, okay.
Und der war super. Ich habe jetzt leider den Titel vergessen, aber den hat sich echt gelohnt, weil der bringt das nochmal relativ nah, fand ich. Er ist mir jetzt schön rangegangen.
Du hast gerade beschrieben, die auch diese Politunden-Bewegung und Melitta und so, das war natürlich, erstmal war das alles total toll, ne? Also Leute, die sich so einsetzen und die so radikal auch auf die Straße gehen und dieses Kämpferische auch haben. Ich glaube aber, dass du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast wie ich, dass das irgendwann umgeschlagen ist im Schmutz. Also dass man sehr dogmatisch geworden ist und sehr, obwohl das heißt vielleicht nicht umgeschlagen, aber dass es sehr dogmatisch geworden ist, auch in dieser Ecke. Also man durfte sich nur auf eine bestimmte Art anziehen, man durfte sich nur für gewisse Dinge begeistern.
Ja, also das ist ja, glaube ich, immer auch, also die Beschränktheit von bestimmten Szenen oder sowas, weißt du? Also es ist ja so, es ist ja wirklich so. Ja, also jetzt gerade Neuzeit, würde ich sagen, meinst du, ne?
Oder also ich habe es damals mitbekommen, als ich nach Berlin gekommen bin, weiß nicht, ob Neuzeit, das war ja, ich bin 99 hierher gekommen und habe gleich versucht, Anschluss zu finden und bin über die Schwestern, war bei den Schwestern Mitglied, Schwestern der perpetuellen Indulgenz, ein schwuler Nonnenorden, ein gemeinnütziger, und habe mich eben auch direkt im Schwutz angeklingt, irgendwie, weil das meine Ecke war, ne? Weil das war politisch und das war irgendwie alternativ und so, und da habe ich mich gesehen. Und als ich dann, also das war ja noch lange vor Glamour Barbie, das war ja fünf Jahre vor High Glam Barbie, aber da war dann trotzdem mein Look schon zu viel für einige, und Renate kam dann irgendwann auch und hat gesagt, also so kannst du hier nicht rumlaufen, wenn du bei uns mitmachen willst, dann kannst du hier nicht so glamourös aussehen, dann geh nach Mitte, geh zu Bob Young, geh zu Melly, wo ich dann auch dachte, wow, aber meine Inhalte sind eure Inhalte, warum darf ich nicht schön aussehen dabei?
Ja, ja, dieses sich abgrenzen und ja, das hatte jede Szene furchtbar, diese ganze Intoleranz.
Ich verstehe es halt auch nicht. Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, dann komme ich halt nicht mehr. Ne? Also dann mache ich halt hier nicht mehr mit, wenn ich immer auf die Mütze kriege dafür. Irgendwann bin ich ins Schwutzen, da wurde mir gesagt, dass du dich noch hierher traust, wo ich auch dachte, wow.
Ja, na gut, das ist eben, glaube ich, so ein bisschen die Bruchzeit in den 90ern, wo es dann von Polit-Tunte, also was gerade Berlin war ja eigentlich immer per se, wenn du nicht Federn und Paillette warst, wenn du nicht Chenu warst, zur eben Glam-Tunte und eben das auch, das dann kommerziell, also dass wir Ende der 90er dann angefangen haben oder Anfang 2000er tatsächlich davon zu leben, das gab es vorher ja nicht. Mhm. Das mit Drag Geld verdienen, weil Drag war ja nur eine Aussage, Drag war ein Politikum. Und das zu kommerzialisieren, da haben Leute bis heute dran zu knabbern. so. Und die Frage muss man sich auch immer stellen, ne? Wie weit kann man das kommerzialisieren oder was bedeutet die Kommerzialisierung auch dafür?
Ja, also ich finde auch jetzt noch in Zeiten, wo man für Instagram-Posts bezahlt werden kann und solche Sachen, ich finde halt, das Gewissen muss auch immer mitentscheiden. Also ich habe zum Beispiel eine Kolumne angeboten bekommen von einem, ich sage jetzt keine Namen, von einem sehr großen
Revolverblatt.
Ja, für sehr schönes Geld und habe das abgelehnt, weil ich für die halt, das geht nicht so. Ja. Oder auch wenn ich Werbung machen soll für Sachen, hatte jetzt eine Anfrage für Amazon Prime, ich werde für Amazon keine Werbung machen. Punkt.
So. Ja, oder die verschiedenen CSD-Wagen, wo dann auch Firmen kommen, wo du schluckst.
Ja, und es muss halt, ne, also klar muss man sich, es muss auch eine Grauzone geben, es muss auch Möglichkeit geben zu lernen und Fehler zu machen und sich zu korrigieren. Und wenn man einfach mal die Miete zahlen muss, wenn man sonst von Obdachlosigkeit bedroht ist oder einfach das Finanzamt das Konto zumacht, muss man auch mal fünf gerade sein lassen. Aber grundsätzlich finde ich, genau das Gewissen und das politische Fähnchen darf sich nicht ständig drehen. So, man muss schon irgendwie geradlinig sein damit. Ich merke aber auch, dass, das hatte ich mit Ricardo auch besprochen und das Gespräch hatten wir schon 100 Mal, dass bei uns, die wir versuchen, auch Vorbild zu sein, dass bei uns andere Parameter angelegt werden, wenn man irgendwie daneben tritt.
Also es kotzt mich so an, ich schwör's dir, es kotzt mich so an. Bist ein Arschloch und dann hast du einen Freibrief und dann
Mach doch das Handy einfach mal auf
die Nase. Ja, mach ich. Wenn du ein Arschloch bist, hast du einen Freibrief und kannst machen, was du willst. Und wenn du irgendwie einen Anspruch hast oder sowas, dann wirst du aber doppelt hart gemessen. Und wehe, du machst einen Fehler, dann hauen sie drauf. Das ist irgendwie so, das ist so absurd.
Ja, und dann ist halt gleich das ganze Ding gecancelt. Ne? Dann ist alles, was du vorher gesagt hast, unwichtig und alles, was du sonst so tust, ist unwichtig. Dann bist du halt persona non grata und vorbei und tschüss. Ja, eben, und wie du sagst, andere Leute dürfen halt dürfen mit der Axt im Wald rumlaufen.
Ja, und haben einen Freibrief. Weil sie ja sowieso Arschlöcher sind, das ist echt.
Ja.
Ey, ihr da draußen, überlegt das mal, was ihr da macht.
Wir hatten jetzt gerade eine lustige Situation. Es gab vor wie vielen Jahren war das? Wir waren bei einer Lady Gaga Aftershow-Party eingeladen. Ich möchte sagen, 2010? 9?
Ja, sowas. 10, glaube ich.
Lady Gaga war das der Born This Way? Nee, das war vorher. Monster Ball war das, die Monster Ball-Tour, meine ich. Und da war sie damals noch in der Mercedes-Benz-Arena, O2-Arena hieß die damals noch, war sie zu Gast und hatte danach das Lab angemietet, also unten im Berghain, den kleinen Sexclub, um da ihre Aftershow-Party zu feiern. Und Gloria und ich waren unabhängig voneinander da eingeladen, auch als Gäste. Und es wurde gebeten darum, dass man keine Fotos mit ihr macht. Ich habe keins gemacht. Gloria war so, ey, Gaga, Foto.
Wo ist die Foto? Na, Long. Ich kriege schon mal die Gelegenheit, nur dafür habe ich den Pfeil angezogen.
Und dann habt ihr euch auch länger unterhalten, da hast du dich dazu gesetzt, habt ihr euch länger unterhalten. Brad war dabei und es wurden Fotos gemacht. Und da liefen auch zwei Typen rum, die sich das Gesicht braun angemalt hatten. Nun wird man das aus heutiger Sicht natürlich erstmal als Blackface lesen und ich will diese Entscheidung auf gar keinen Fall verteidigen. Das war sauidiotisch, dass sie das gemacht haben. Piss poor choice. Aber was sie damit eigentlich wollten, so wurde mir das zumindest erklärt von dem Ex-Freund von dem einen, ist, dass sie eben Gaga daran erinnern wollten, dass dieser Ort eben nicht von ihr annektiert werden kann als Teil ihrer ich bin eine wilde, crazy Pop-Uschi. Geschichte, sondern dass es eben ein Ort ist, an dem schmutziger, schwuler Sex stattfindet, nämlich zum Beispiel Skatpartys und deswegen haben sie sich Kackbraun angeschmiert, um ihr zeigen zu wollen, guck mal hier, So, wie gesagt, die Entscheidung, der Denkprozess dahinter, aus heutiger Sicht unmöglich, aber ja, das war das Ding. So, und es gibt also Fotos von Gaga mit diesen beiden braun angemalten Jungs und es gibt Fotos von Gaga mit Glory. Und jetzt wurde vor ein paar Wochen auf Instagram ein Post geteilt, wo jemand tatsächlich digital Gloria auch braun, also dieses Foto genommen hat von ihr und Gaga und ihr dann digital auch irgendwie braunes Zeug in die Fresse geschmiert hat und dann einen Post dazu geschrieben hat, also das wäre ein Sklavenmarkt gewesen, Lady Gaga wäre selber in Blackface erschienen, dann hätte sie einen Sklavenmarkt da abgehalten, wo dann die braun angemalten Jungs versteigert worden sind und Gloria hätte daneben gesessen, ebenfalls in Teil Blackface und hätte das Ganze geil gefunden. Er hätte die Fotos gemacht, hätte daraufhin seinen Job verloren, wäre obdachlos gewesen, bla bla bla.
Anzeige ist raus.
Ja, hast du angezeigt?
Ja, hab ich angezeigt. Also diese Seite, ja. Jetzt nicht, also erzähl weiter, ich wollte nicht.
Nee, alles gut. Das wurde dann über Instagram geteilt, über zwei Accounts und
es ist ein Blog von jemandem.
Ja.
Es ist alles erstunken und erlogen.
Ja, natürlich.
Und ja, den habe ich angezeigt und jetzt die beiden, die das gepostet haben, eben ohne nachzuprüfen, mit denen habe ich dann geschrieben und du, Gott sei Dank, hast mich gerettet, weil ich hatte an dem Tag keinen Kopf dafür. Der eine hat sich richtig entschuldigt, die andere wurde noch ein bisschen zickig, wo ich dann echt ein bisschen genervt war.
Ja, mit ihr hatte ich keinen Kontakt, ich habe ihn dann halt sofort mir vorgeknöpft und hat ihm halt irgendwie geschrieben, wie es wirklich war und dann
hat er sich... dann, Fake News, ich habe auch mal Fake News gesagt, tolle Entschuldigung. Ja, aber so schnell kann es gehen, was das für Konsequenzen für manche Leute haben kann, ist denen irgendwie nicht, also ja.
Das finde ich halt das Extreme daran, ne? Dass so, also man schießt heute sehr schnell, ohne Kontext zu prüfen, ohne Rückzuschluss, mal zu gucken, woher kommt das eigentlich, was ich hier gerade reposte. Ne, und packt das in seine Stories und cancelt die Person. Guck mal hier, die heißt Gloria Viagra, die muss man jetzt canceln.
Ja, der Typ hat extra noch den Namen rausgesucht.
Ja.
Und
das, ne, das ist ein Zeichen unserer Zeit. Ich finde es wichtig und gut, dass wir über, ne, wäre da tatsächlich irgendwie mit dem Blackface rumgelaufen, klar, wichtig.
Da wäre aber damals schon der Skandal groß gewesen, glaube ich.
Ja.
Das ist, also ich muss gar nicht sagen, ich weiß gar nicht mehr, dass die da das gemacht haben, ist mir gar nicht im Kopf gewesen. Ich habe das jetzt nur, ich habe extra nochmal nachgeguckt, die Bilder dann jetzt, wie das aufkam. Und ist mir gar nicht, aber ich meine, Brian war immer ein durchgeknallter Typ und ich kann mir schon vorstellen, dass der das sogar als Protest gegen Gaga gemacht hat, wo du sagst, ey, das ist unser Ort.
Ja, ich hatte die Diskussion schon mal vor mehreren Jahren, ich weiß echt nicht mehr in welchem Kontext, wo das auch jemand behauptet hat, dass das passiert wäre und ich war so, und habe dann nachgeforscht und dann habe ich mit seinem Ex-Freund Kontakt gehabt, Brian war dann schon tot, ne? Hatte mit seinem Ex-Freund Kontakt, der mir das dann eben so erklärt hat und da dachte ich, okay, also wie, nach wie vor piss poor decision, aber immerhin nicht das.
Naja, ich nenne es einfach auch immer die Facebook-Mentalität, selbst mir muss ich gestehen, bin manchmal sehr schnell mit dem Reposten, statt zu gucken und sehe dann, der Artikel ist von 2018 oder 15 oder wie es icke wat und aber auch dieses ganze sofort verurteilen, wir verlernen irgendwie Kommunikation, weil wir eben auch, wir WhatsAppen ja, statt zu telefonieren, liebe Barbie.
Glorias Hass. Pet-Peeve Nummer 1.
Ja, na, weil das dazugehört, weil ich wirklich finde, wir verlernen gerade oder seit 10, 15 Jahren Kommunikation durch dieses Social Media auch.
Ja.
Und die Smartphones, weil du einfach ablassen kannst und kriegst erstmal nicht sofort ein Echo. Hm. Und das ist, deshalb nenne ich es auf Facebook Mentalität, weil du da eben die Leute da auch einfach abkotzen und Dings. Wenn ich ganz oft, es gibt Leute, die werde ich oder cancel ich mittlerweile auf Facebook und habe gesagt, du hast meine Nummer, wenn du irgendwie mit mir, also ich bin gerne noch mit dir befreundet und wir können gerne sprechen, aber auf Facebook ertrage ich dich nicht mehr, habe ich jetzt mit ein paar Leuten gemacht und das, dieses Verlernen, sich irgendwie wirklich miteinander auszusetzen und auch erstmal, weil dann hältst du dich auch zurück, wenn du jemanden face to face hast. Und dieses Draufhauen, das ist wirklich so schräg. Und das ist eben auch gerade jetzt in Corona, finde ich, wieder auch diese Unsicherheit bei den Leuten und dann wie die um sich schlagen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Das ist furchtbar. Mhm. Also ich finde, die größte, wer am meisten gelitten hat unter Corona, ist die Demokratie. Finde ich wirklich, ich finde es ganz schlimm.
Ja, das Ding mit Facebook ist für mich tatsächlich auch, ich hab jetzt alle Profile gelöscht schon, ich hatte sie lange deaktiviert, weil ich gemerkt habe, ich kann mich dem nicht entziehen. Also wenn ich auf Facebook bin und wenn ich Sachen lese, dann bin ich genauso. Also dann schreibe ich auch, ich bin nicht so harsch wie andere, aber ich kann mich der Diskussion nicht entziehen. Ich habe dann natürlich immer eine Meinung zu allem. Hallo, guten Morgen. Und ehe ich es mich versehe, bin ich wieder in irgendeiner Diskussion gelandet und das nimmt dann so viel von meinem Tag ein und so viel von meiner Energie, dass ich, und ich habe das Gefühl, ich habe sozialen Kontakt mit Leuten, habe ich aber gar nicht, sondern ich streite mich eigentlich nur. Und ja, ich hatte es jetzt mehrmals deaktiviert, habe dann immer kurz mal wieder reaktiviert, um zu gucken, ob ich es jetzt besser kann. Und ich kann es immer noch nicht bessern, jetzt habe ich alles gelöscht, weil mir der Scheiß echt, ja.
Aber was ich schade finde, war gerade du, finde ich, warst halt ein gutes Beispiel. Oder du bist so meine Leuchte bei Facebook, mein Fels in der Brandung, der eben auch nochmal ein bisschen sachlichen Kontext in diese Diskussion bringt, wo die anderen immer nur abkotzen, wo du wirklich sehr fundiert und ausgewogen bist. So. Schade, dass du weg bist. Nee, das ist wirklich, also eben diese Ausgewogenheit und auch wirklich dieses erstmal gucken, bevor man schreibt, dieses furchtbar Facebook-Mentalität.
Bah. Ja, ist echt Horror. Ist echt, also ja, deswegen tschüss. Lustigerweise habe ich das auf Instagram nicht so. Weißt du?
Da kannst du ja nicht viel Kontext.
Nein, genau. Also man kann jetzt nicht keine falschen Links drunter posten oder kein anderes oder zitieren oder so. Du kannst natürlich Antworten unter Streit anfangen und Leute machen das ja auch. Aber es ist wesentlich weniger toxisch als Facebook. Danke für das Facebook-Kompliment. Ich muss das natürlich erwidern. Du bist für mich immer schon die Polit-Transe Nummer 1 gewesen. Du hast immer schon deine Meinung gehabt und gesagt und dich engagiert für alles, habe ich das Gefühl. Und in Zeiten, wo das schick wurde, sich auch als Drag Queen politisch zu äußern und zumindest das über Facebook auch so zu kolportieren, als wäre man da wirklich involviert und heiß dabei, hast du mir auch immer gezeigt, dass es eben nicht reicht, dass öffentlich zu machen, sondern dass es eben auch mit dem persönlichen Einsatz verbunden ist und dass man wirklich auch you have to fucking show up and you have to do your job und dass diese Art von performativem Aktivismus eben auch einfach, ja, nichts wert ist. Und du warst mir da immer ein Vorbild und ich habe viel von dir gelernt, was das angeht.
Oh mein Gott. Dankeschön.
Nee, it's true.
Naja, wie gesagt, aber so bin ich groß geworden. Also das habe ich bin halt danke an meine Mama und an die WGs, wo ich gelebt habe, die mir einfach von Anfang an immer war klar, man muss für andere einstehen und die Ellenbogen einhaken und nicht ausfahren. So. Ja, es ist schön, dass du das auch mal sagst. Ich finde wirklich, dass das viel, viel von dem, dass man als Drag jetzt politisch sein muss, finde ich so aufgesagt und nicht wirklich gelebt bei vielen.
Ist es ja bei vielen auch. Ja, ja. Also bei vielen ist es einfach eine Möglichkeit, die Fresse nochmal in die Kamera zu halten oder irgendwie eine Pressemitteilung rauszuschicken und macht einen Beitrag über mich. Ja. Fakt. Also.
Ja. Fact.
Ja.
Fake Fact.
Du bist ja vielen auch bekannt als Rockerin, als Frontfrau der Squeezebox Band.
Ja.
Erzähl uns mal, wie es dazu kam.
Rock'n'Roll.
Ja.
Na, da kam es zu Sherry Vine, meine beste Freundin aus New York.
Deine Tittenschwester.
Meine Tittenschwester. Achayot Latzitzi auf Hebräisch. Das haben wir uns nämlich zum 20-Jährigen tätowieren lassen. Die ist nach Berlin gezogen 2001 und dann waren wir hier und die ist ja so eine Workaholic und bla und dann gab es jetzt gar nicht so viel Jobs, wie sie gewohnt war in Berlin und Dings. Und die war aber dann auch so, dass die Squeezebox gab es in New York schon und das war halt Ende der 90er entstanden als Alternative zu dieser ganzen Hauskacke, dass es überall nur noch Haus gab in den Homo-Bars und Clubs und sowas.
Und wer hat das erfunden? Mistress von Maika oder wer war die Gründerin?
Wer hat es wirklich erfunden? Ich glaube, die zusammen, aber wenn, dann die von Maika, ja.
Ja.
Ja. Und haben dann halt da wirklich, ich glaube sogar wöchentlich, wir haben es dann monatlich gemacht, eine Party mit einem Thema gemacht, darum die Songs gestrickt mit einer Liveband und dann live gesungen, halt als Konzert und anschließend Party.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, das brauchen wir hier auch. Und haben dann.
Ist ja eigentlich auch sehr Berlin vom Konzept her, ne?
Ja, ja. Ja. Na, ich war mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, die USA sind noch rock'n'rolliger als Deutschland. Und gerade die queere Szene war ich mir nicht sicher. Und haben das dann angefangen 2003 im ehemaligen Big Eden am Kudamm.
Oh wow, ich erinnere mich.
Ja, und das war der Hit, das war so geil, weil gerade im Big Eden mit diesem 70er-Charme noch, dann war das einfach so ein Touri-Bumsladen eigentlich vorher und da haben sich noch ganz viele Touris hin verirrt und dann einfach aber auch die Kreuzberger und Ding, also es war eine Misch und dann Promi, wir hatten Dolly Buster und Thomas Hermanns und so. Ja, Dolly Buster war eine der ersten Gästinnen.
Nein.
Und sowas. Ja, und die fand das geil.
Toll.
Und das war einfach eine geile Mischung. Das war wirklich so, dass jeder sein Gehabe irgendwie draußen gelassen hat und die Leute einfach Spaß
miteinander
hatten.
Leave your attitude at the door.
Genau, das war unser Spruch. Und dann irgendwie, also oft, wir sind dann ja auch auf CSDs aufgetreten und sonst was und wirklich die Leute, die ersten zwei Lieder, wirklich konnten sie die offenen Mäuler sehen, weil sie es nicht fassen konnten, dass A, Drag Queens live singen und dann B, auch noch Rock'n'Roll und dann ab dem zweiten, dritten Lied sind die alle abjagen wie Schmitz Katze und so. Und das war dann ja, und das haben wir jahrelang monatlich gemacht, dann ist Cherry leider wieder weggezogen und damit wurde es dann halt immer... Dann alle zwei, drei Monate so, jetzt ist es nur noch sporadisch. Wir waren jetzt letztes Jahr wieder beim CSD in Leipzig und so, in einem fulminanten Auftritt. Leipzig rules. Und das, ja, das ist so mein Baby. Das ist wirklich, das macht so Spaß mit einer Liveband und mit Cherry und ich auf der Bühne. Das stimmt einfach. Und ja, und das Echo war grandios. Das war wirklich toll.
Das ja, das waren die geilsten Partys. Ich vermisse das so.
Ja.
Das war wirklich, also da ins Big Eden zu kommen damals. Ich meine, allein der Laden schon, ne? So, eigentlich so ironisch, dass ihr euch genau da eingesiedelt habt. Also, weil Rolf Eden war echt so ein frauenverachtender Wichser im weißen Anzug, so ein Schmierlappen. Entschuldigung, bitte verklag mich nicht. allegedly. Aber ja, es war, ne, mit blondierten, dickbusigen Damen am Tresen, die dann mal zu ihm irgendwie abends rüberrutschen mussten. Also es war alles echt widerlich und frauenverachtend, aber halt genau in diesem Laden, der so eine weirde Ästhetik auch hatte mit diesen kleinen Booths, mit diesen Cubicles da, das war irgendwie auch sehr amerikanisch und trashig und geil, dass ihr genau da drin wart und dann halt da diese, ne, die abgefahrenen Gogos, was weiß ich, Denise, Babs,
genau, wir hatten immer dann so dürre, tätowierte Gogos oder Bergheim dicke
Mäuse.
Und
Frauen mit Titten raus, mit haarigen Muschis und Haare unterm Arm.
Ach,
und so.
Das war so toll.
Das war mega geil.
Ja.
Und die Musik war einfach geil. Ja. Jutta Haßmann in der Band. Jutta war, Shoutout to Jutta, auch ein Riesenstar. Die ganze Band war so cool.
The mother of the band.
Ja.
Ja, nee, und wir hatten ja verschiedene, also Big Eden war wirklich der geilste Ort. Wir waren im White Trash, wir waren bei Monster Ronson, wir waren in der Berghain-Kantine. Irgendwie, ja, ach, geil.
Ja, good times. Also das fehlt mir auch tatsächlich. Ich finde auch, das fehlt Berlin.
Ja.
Also live Rock'n'Roll mit Drags ist einfach
geil.
You can't beat that.
Weil viele Leute auch nach wie vor immer noch was und Rock und dann letztendlich aber alle Spaß hatten und staunten konnten, wie viel mitsingen. Nee, war echt geil. Na, kommt wieder.
Das kommt wieder. Hast du denn, du warst ja dann, also einerseits kennt man dich so als die politische natürlich, dann die Rock-Uschi, aber auch die Ibiza-Maus. Wie kam das denn eigentlich?
Das kam ursprünglich, weil meine Mutter sagte irgendwie, ach, du warst lange nicht im Urlaub und auf Ibiza gibt es schöne Männer, hier hast du ein Ticket.
Deine Mutter müsste man haben.
Die hatte mir nicht zum Geburtstag geschenkt, hat, hier hast du ein Ticket, war aber meine erste Pauschalreise.
Okay.
Und dann irgendwie mit so einem Hotelzimmer, also Doppelzimmer.
Oh Gott.
Und dann aber nur ich allein. Die erste Woche war ich allein, in der zweiten war dann so ein Nerd da dabei oder so. Aber es war einfach diese zwei Wochen und ich war da und habe natürlich sofort die richtigen Leute kennengelernt. Wir waren im Pöletsch, im Manu Mission und bla. Ich habe irgendwie gleich alles. Also es war der Hammer. Es war so geil. gleich die richtigen Leute kennengelernt und war dann da, im nächsten Jahr bin ich mit Renate und Elvira dann dahin. Und wir dann da natürlich auch im Fummel rumgelaufen und alle, oh, und wo arbeitet ihr und wie geil und Dings. Und wir so, nee, wir sind nur zu Besuch. Was? Ihr macht das freiwillig so ungefähr? Und wollten dann unbedingt, dass wir da kommen und wir müssen da arbeiten und Dings. Und dann waren wir eigentlich so, oh komm, wir kommen wieder. Ja. Und dann arbeiten wir da. Und dann war ich aber die Einzige, die das…
die den Job bekommen hat.
Die dann wieder zurückgegangen. Ach so. Die anderen haben dann gekniffen. Und ich bin dann 3 Wochen später, 4 Wochen später wieder hin und hab dann da die ganze Saison gearbeitet. Und das war, ach, das war also mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens da. Mhm. Und war dann im Jahr 98 die ganze Saison da, bin danach noch 2 Monate nach Madrid. Und von da an war ich dann halt eigentlich jedes Jahr bis 2000, ich weiß nicht was, da. Und dann, ja, das war schon, ich finde, diese Insel ist schon irre. Die hat auch ein bisschen was Mystisches. Ich finde, die Insel
hat
wirklich
was Magisches.
Ich meine, klar, diese ganze Disco-Mafia und also ja, die Preise und bla, ja, und blub. Aber also wir hatten da die genialsten Partys.
Das Ding ist halt, wenn man da gearbeitet hat, das ist ja wie Mykonos auch, ne? Wenn, ja, wenn man wie wir da gearbeitet hat, dann ist das einfach ein anderes Erlebnis, weil du halt, du wirst von A nach B gefahren, du zahlst eigentlich nichts, du zahlst irgendwie deine Drinks irgendwie ab und zu mal, du zahlst dein Essen, aber ansonsten hast du halt einen sehr entspannten Sommer da. Ich meine, klar, wenn man da die Preise zahlen muss, girl, I would not go.
Ja, so.
Aber ja, also ich finde ja gut, Ibiza hat sich irgendwie ein bisschen erledigt und Mykonos ja leider auch, aber das sind auch Zeiten, die ich nicht missen will da.
Ja.
Dein Look hat sich da schon verändert, ne? Du warst ja, also Gloria von Tuten und Blasen, glaube ich, war ja auch noch ein bisschen
Berliner Tuntentrash,
genau. Und dann wurde das irgendwann glamouröser. Ich habe eins der ersten Bilder, die ich von dir erinnere, hattest du so eine, war das dieser Energy-Drink Aquarius oder wie das hieß?
Ach so, ja, ja.
Hattest du so Dosen auf dem Kopf, als wie so Lockenwickler,
ja.
Also das war so klappkittig.
Ja, ja, und dann hatte ich noch diese Kette mit den Barbie-Beinen,
genau,
und so. Das war auch der Hit auf Ibiza, da haben sie mich.
Genau.
Genau, ich bin ja danach noch nach Madrid. Ich bin Miss Madrid 98 geworden. Miss Drag Madrid.
Score.
Und das noch im meinem Berliner Tuntentrash-Look, wobei ich mir dann auf Ibiza schon viel abgekickt habe und dann irgendwie so für mich eigene Sachen entwickelt, ja, und kam dann zurück und habe mich also anders geschminkt und so und kann mich noch genau erinnern, dass ich mich irgendwann mit im SO36 mit Beth unterhalten habe, Beth Sroger, ne? Da und ich irgendwann gemerkt, sag mal, Beth, weißt du, wer ich bin? Und sie so, nee. Und sagt, sag mal.
Nicht dein Ernst.
Und die hatte mich nicht wiedererkannt, weil ich einen anderen Look hatte. Ja. Das weiß ich noch, das war ein Highlight für mich natürlich.
Wie kann man dich denn nicht wiedererkennen, das ist schon spannend. Ach,
keine Ahnung, aber das war dann.
Beth, du warst doch betrunken. Wurde dir das denn verziehen von den Kreuzbergern? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass die sehr dogmatisch sein können, was so Glow-Ups angeht, sagen wir es so.
Ja, das wurde, also es kam dann auch. Es kam die Kritik, aber erstmal war ich am SO36 noch und habe halt die ganzen SO-Sachen und SO war ja eine unangreifbare Burg sozusagen. Insofern war es, aber ich habe dann natürlich auch viel außerhalb gemacht, habe auch viel im GMF abgegriffen und dann kam schon so ein bisschen das irgendwie so und der Kommerz und du musst dich mal entscheiden und sowas und also so dieses, weißt du, du musst dich mal entscheiden, das ist so. Aber also ich meine, so ging es mir dann immer und geht es mir eigentlich immer. Ich habe schon immer auf vielen Hochzeiten getanzt und auch in ganz vielen Szenen. Ich weiß schon, als Kind, mein Geburtstag war immer mit, dass ich ganz unterschiedliche Leute eingeladen habe. Und es klappte aber immer alles und so. Aber ich habe dann schon gemerkt, auch ich habe dann 2003 ja das komplett angefangen davon zu leben. Da gab es diese Ich-AG und dann habe ich eine Transen-Ich-AG gegründet. Und seitdem bin ich praktisch selbstständig und lebe davon, auch wenn das am Anfang also gar nicht klappte mit dieser Ich-AG, das war ja nur die Arbeitslosenstatistik zu schönigen letztendlich. Aber seitdem habe ich halt schon gemerkt, und dann auch der gerade Kreuzberger CSD, wurde dann schon angegriffen und dann
Wie angegriffen, körperlich?
Also angegriffen, nein, nicht körperlich, aber du musst, oder ich musste mich rechtfertigen und sowas für da, dass ich woanders auftrete oder dass ich davon lebe und sowas und wie ich den und den Job machen kann. Und also der Anspruch zwischen, also der Spagat, sowas. Ich fand der Spagat zwischen, was meine Wirklichkeit oder meine politische Anspruch war und dem, wo ich arbeite oder so, das war schon ein Riesenspagat auch. Der ist mir auch nicht leicht gemacht worden.
Na, ich finde es ja auch richtig, dass die Leute einen auch checken, ne? Dass man auch immer wieder gesagt bekommt, hey, aber du kannst nicht A machen und A predigen und B praktizieren, so, das finde ich schon richtig. Aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss halt auch immer ein bisschen Raum sein für Grauzone und ein bisschen Room for Improvement, gerade weil man davon lebt. Also,
ja, ja, eben. Und es ist ja seitdem nichts, tatsächlich.
Wenn du obdachlos auf der Straße sitzt.
Mein einziger Job. Ja. Also viele haben ja trotzdem noch einen anderen Job und sowas, ja. Aber ich habe ich seit 2003 eben nicht, sondern ich lebe einzig und allein davon.
Ja.
Und dann ist schon, ich muss halt meine Miete zahlen irgendwie.
Klar.
Und bla. Und muss Kompromisse machen. Und ja, ich bin da selber auch mit manchen Jobs nicht glücklich oder denke den Blick starr aufs Honorar wirklich. Oder am besten hoffentlich sieht mich hier niemand und sowas. Natürlich
take the money schon, and run.
Ja, und irgendwie mit einer großen Sonnenbrille auflegen, damit man niemand erkennt. Oder auch, also wirklich, oder auch beim CSD die Anfragen oder so, wo du echt mit den Ohren schlackerst oder so, Gott, kann man bei der Firma wirklich auflegen. Also das ist überhaupt mittlerweile, ja, jeder Wagen ist irgendeine Firma, so, weißt du, das ist ja schon auch krass.
Mm. Ja, hast du denn, also du hast gerade gesagt, als du verdingst dich ja als DJ, das ist ja dein Hauptding, ne?
Ja.
Dass du als DJ Kohle verdienst.
Ja.
Ja.
Ja. Ich bin gespannt, wo die Frage hingeht.
Na, ich will ein bisschen drauf zu sprechen. Ich habe ja, also wie du weißt, ja auch 10 Jahre lang aufgelegt, auch hauptsächlich in den gleichen Locations wie du. Du machst das länger als ich. Und ich habe irgendwann es nicht mehr ertragen, tatsächlich. Ich habe die Musik nicht mehr ertragen. Ich habe auch nicht mehr das ertragen, wie das jetzt sein musste. Also dass das in so eine Form, ich kann im Gegensatz zu dir zum Beispiel nicht mixen, konnte ich noch nie. Du kannst das ja in Perfektion ohne Mischprogramm, ohne Traktor. Aber als eben diese Mischprogramme auf den Markt kamen, haben dann alle anderen Drag-DJs dann irgendwie sich so ein Ding runtergeladen, haben das auf iPad gepackt. Und von da an wurde dann eben nur noch auf 126 BPM aufgelegt, weil sich das schön mixen lässt mit Knopfdruck. Hm. So. Und dann war aber alles plötzlich auch gleich und die Musik war gleich und es gab keine Höhen und Tiefen mehr in dem Abend. Du konntest die Leute nicht mehr so führen oder die haben die Leute nicht mehr so geführt. Hm. Und es war halt alles so eine gleichbleibende Rotze von blöden Remixen. Und das wurde dann aber irgendwann als Standard angelegt. Also man hat dann, mir wurde ganz oft gesagt, irgendwie so, du mixt ja gar nicht richtig und so, du kannst es nicht und so, nennst dich DJ, verpiss dich. Wo ich dann auch immer dachte, so von renommierten DJs, wo ich auch dachte, Girl, ich habe nie den Anspruch gehabt, ein renommierter DJ zu sein. Ich verlange auch nicht die Gage, als wäre ich ein renommierter DJ. Es ist ganz klar, warum ich das hier mache. Aber ja, man sah sich dann plötzlich diese Kritik ausgesetzt und dann hatte ich echt einfach die Lust verloren und habe auch gedacht, Leute, ganz ehrlich, mit der immer gleichen Musik jetzt hier mir wieder für ein paar hundert Euro am Wochenende die Beine im Bauch zu stehen und am nächsten Tag nicht laufen zu können, weil mir alles wehtut, für den Rotz, nee, das mache ich nicht mehr. Wie hältst du das noch
aus? Na, im Moment ist ja nichts.
True.
Happy Corona. Nee, ja, ging mir nicht so, weil ich irgendwie immer, also ja, mixen mehr oder weniger und aber trotzdem eben dieses Leute führen, was du auch sagst. Und ich denke, das ist nach wie vor 80% eines guten DJs, ist einfach ein Gefühl für die Leute zu haben und nicht deinen Rotz darunter zu spielen. Und das finde ich, habe ich nach wie vor, es ist eher umgekehrt, dass ich finde, einfach die neue Musik, die es so gibt, die klingt für mich immer gleich.
Ja.
Oder das ist so. Da weiß ich eben nicht, kommt es tatsächlich mit dem Alter oder so, weil die Ariana Grande Songs klingen für mich alle gleich. Und wenn ich aber den einen und den anderen, also die Jungschen reagieren anders. Und dann denke ich, so langsam rutscht man da vielleicht auch raus.
Voll.
Oder hat nicht das Gefühl für, oder ich weiß es nicht. Also es wird immer mehr ein bisschen Dienstleistung tatsächlich statt. Also früher habe ich es einfach gelebt. Das war auch einfach meine Musik. Irgendwie gerade diesen jungschen Rotz, da wird es schwieriger, finde ich so, merke ich. Ich kann das immer noch, aber wahrscheinlich würden die anderen oder die Jungschen dann meinen Stil als Oldschool oder sowas bezeichnen dann eher. Aber damit fahre ich immer noch ganz gut. Ansonsten gibt es ja immer noch die Hochzeiten, die 40er, 50er, 60er, 70er Geburtstage und sowas. So, das merke ich schon, dass man da ein bisschen rausrutscht auch so. Also ich bin ja mit das letzte Schlachtschiff in der Richtung. Irgendwie alle anderen sind irgendwie halb so alt wie ich. Und solange es geht, werde ich das machen irgendwie so. Also was ich auf jeden Fall machen will, bis da müssen sie mich mit Füßen voran von der Bühne tragen, ist Show.
Ja.
Oder da möchte ich auch wieder mehr machen und mehr hinkommen. Aber ja, und DJ ist aber so, ich meine, ich habe halt dieses Gefühl dafür und kann letztendlich doch immer die Party und ich krieg sie immer alle.
Du bist
ist
mit,
halt
ist
so.
Du bist mit Abstand meine liebste GMF-DJ immer gewesen. Ich meine, mittlerweile gehe ich nicht mehr aus, aber jedes Mal Also du warst die Einzige, wo ich auf den Flyer geguckt habe und gesehen habe, Gloria liegt auf, okay, dann gehe ich da hin, wegen Gloria. Also bei den anderen war es mir immer, entschuldige Mädels, relativ bums. Oder teilweise habe ich es dann auch gemieden, dahin zu gehen, weil ich wusste, ich ertrage einfach die Musik nicht. So. Und bei dir war immer, ich wusste immer, it's a good time und du warst immer meine favorite Drag DJ. And
Yippie! Always will be.
Yeah. du hast ja, also viele von den jüngeren Mädels, die jetzt auch jünger sind als wir beide, sind ja, ne, die sind auf Instagram sehr aktiv, die machen jetzt so Influencer-Geschichten und viel passiert eben auch beim Fernsehen. Ist das, ich weiß, du hast Frauentausch, hast du, glaube ich, gemacht und so Game-Shows hast du gemacht, ne?
Game-Shows, ja, also ich war viele von, man war jung und brauchte das Geld oder auch nicht, oh Gott.
Jung?
für Frauentausch schäme ich mich.
Really?
Ja. Weil mir das einfach auch, natürlich ist das in einer gewissen Weise gescriptet oder halt schon vorher, wen sie als die Guten, wer die Bösen und Dings. Und ich habe mich mit denen ja gut verstanden und so, die taten mir schon auch ein bisschen leid, also ein bisschen vorgeführt. So, ich meine, letztendlich sind sie, wie sie sind, aber ja, tat mir ein bisschen leid. Ja, nee, also Frauentausch ist ja auch nicht jetzt kein Heldenformat.
Nee, das ist wohl richtig. Aber das ist ja gut. Das ist auch so eine, das ist ein Format, das ich halt auch nie machen würde, weil ich eben genau das, weil man weiß, da geht es auch um die Zurschaustellung von schlechter Gestellten und ja, das möchte man.
Naja, und der Rest ist, du, ich bin glücklich, wenn je mehr Drag im Fernsehen kommt. Irgendwie finde ich ja super mit Influencern. Ja, ich glaube, da sind wir zu alt für tatsächlich. Also A, bin ich zu faul auch irgendwie, um da, ich versuche schon immer und ich finde das aber viel Arbeit. Irgendwie. Man muss da wirklich hin und ich ist auch tatsächlich, dass du dann da ja dein halbes Leben offen, also wenn du wirklich am Ball bleibst, dann machst du das morgens aus dem Bett und beim Kacken und beim Dings und das ist einfach nicht mein Ding. Also da, ich kacke gern in Ruhe. Selbst mein Mann muss rausgehen, wenn ich kacke.
Und das ist beruhigend.
Das will ich halt nicht teilen und das, ja, weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Da muss der wirklich hinterher sein. Und die Formate, die es gibt, mon Dieu, also weißt du, das ist, wir waren immer Clowns, weißt du, irgendwie, oder ja, doch Dekotransen, Clowns oder sowas, dass die Formate Drag wirklich ernst nehmen, kommt, glaube ich, erst.
Ja, so. Also es ist im Entstehen,
habe ich gesagt. Es ist im Entstehen, aber die brauchen auch ihren Denkprozess. Ich meine, wenn ich überlege, wir hatten nochmal dieses Format vor fast 10 Jahren, da haben wir so einen Piloten gedreht mit einer ganz tollen Idee für so ein Roadcasting, Rent-a-Drag-Dings und sowas. Und kein Sender wollte das nehmen. So einfach, weil da waren wir unserer Zeit mal wieder voraus.
Ja.
Und es ist heute noch so, dass die Formate, sie bemühen sich, aber glücklich bin ich darüber teilweise nicht. Und umso mehr hoffe ich einfach mit immer mehr Präsenz und so. Aber ich meine, es ist klar, wo es hingeht. Fernsehen heißt dann immer Mainstream irgendwie. Ich glaube, dass es einfach wenig, weiß nicht, ob sie wirklich bemüht sind, die ganze, oder ob man es auch überhaupt kann in dem Medium, die ganze Bandbreite von Drag darzustellen oder sowas. Ich bin halt immer, ich finde halt schon, dass die ganze Subkultur eben auch, manchmal muss sie vielleicht auch unbeleuchtet bleiben, aber es ist eben der wichtigste Motor, finde ich. Veränderungen und Kreativität und sowas kommt einfach nur aus der Subkultur und eben nicht aus dem Mainstream.
Ja, das ist so ein bisschen schade, ne? Diese ganze, der ganze Drag Race Fame, der ganze RuPaul's Drag Race Fame ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freuen wir uns wahnsinnig darüber, dass Drag dadurch so in der Öffentlichkeit so stattfindet und auch im Mainstream stattfindet und dass viel mehr Leute irgendwie Drag gut finden und unterstützen wollen und so. Und andererseits, ja, es eben passiert auch wahnsinnig viel Gleichmachung dadurch und alle sehen gleich aus, wenn du das und das und das nicht machst, dann bist du keine Drag Queen, dann alle sind jetzt irgendwie selbsternannte Experten, weil sie mal 3 Folgen gesehen haben und wissen es besser als du, wie das richtig geht und so, also ne, da rutscht mir auch immer mal
und alle gedanklich sehen so die Hand aus. Gleich aus auch schon,
das,
Ist, das ist schon Drag, es ist, ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Ein sehr scharf zweischneidiges Schwert.
Aber es ist halt lustig, und, ne, wenn man so angefangen, sorry.
Ja, und das, dieses Influencer-Ding, da habe ich einfach auch Bauchschmerzen, wenn ich irgendwie mit Werbung Geld verdiene und dann das immer noch als Errungenschaft für die Community zu verkaufen, das ist, finde ich, schwierig.
Es ist ein Spagat.
Ja, das ist wieder ein
weiterer Spagat. Genau. Nee, ich finde, man merkt halt auch gerade, was den Look angeht. Ne? Wir haben damals, ich weiß nicht, hattest du eine Drag-Mutter oder musstest du dir auch alles selber
beibringen? Na, wie gesagt, also die ersten, wenn Drag-Mutter, dann überhaupt Jerome Castell. Wir hatten das ja nicht. Das ist ja auch von Amiland drüber geschwappt. Und ja, wenn, dann war es Jerome Castell. Der hat mich am Anfang geschminkt, der Rest war Learning by Doing. Und ich meine, wenn ich die Bilder anging, auch noch von 97, 98 Ibiza, da war ich dann wirklich in ganz vielen weltweiten Magazinen und so weiter. Hui, 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 mit meinen fetten Augenbrauen und die behaarten. Aber ich glaube, damals habe ich dann schon angefangen, meine Arme zu rasieren. Das war schon viel und sowas. So. Ich meine, je weiter du einen Step machst in die Perfektion, kannst du dann irgendwann ja auch nicht mehr zurück.
Nee.
Das ist dann, da fühlst du, ja, das geht nicht.
Nee, das geht ist so. Nicht. Das ist geht so. Nicht. Ja. Nee, ich finde es lustig, ne, weil wir haben damals echt lange gebraucht, also Jahre gebraucht, um irgendwas annähernd an Perfektion überhaupt zu erreichen und irgendwie ne, das Gesicht dann irgendwie so hinzukriegen, wie man das machen will. Und heute, ich merke das immer wieder, dann sind so Mädels, die machen 5 Minuten Drag und sehen, in der ersten Woche sehen sie halt aus wie Müll, wie wir alle. Und dann siehst du die 3 Monate später und die sehen aus wie Violet Chachki. Es ist plötzlich Perfektion, weil man halt irgendwie YouTube-Tutorials gucken kann und da. Und das soll jetzt nicht, ich will das nicht schlecht reden, ich finde das toll, dass das so ist, aber da denkt man doch, als Alte ist man so ein bisschen neidisch und denkt sich, wow, okay, das habe ich wesentlich länger für gebraucht. Andererseits sehen die dann halt schnell alle gleich aus. Alle haben dieses Raven-Auge, alle haben eine ähnliche Augenbraue.
Ja,
es ist schon funny.
Umso schöner finde ich eben, dass eben dieses Brechen eben auch, also mit Bart. Nein, den Stilbruch. Stilbruch fand ich ja schon immer, war immer schon meins. Und dann aber eben auch gerade dieses perfekte Dragbrechen mit eben einem Bart oder Schnurrbart, behaarten Armen, behaarten Brust oder sowas. Das finde ich umso wichtiger, weil eben dieses Boxendenken, Schubladendenken, das ist halt Scheiße, Mädels. Ja. Wir brauchen keine Schubladen. Wir brauchen keine.
No. Ja, umso lustiger finde ich es, wenn es einem dann von außen auferlegt wird. Also ne, wenn es nicht mal Leute sind, die selber Drag machen, sondern Zuschauer, die einem dann irgendwie erklären, dass man es nicht richtig macht. Wo ich dann auch denke, thank you, bye. Ja, ich habe tatsächlich auch, ich wurde neulich, weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich war irgendwo und dann wurde mein Drag für ein Publikum quasi beschrieben und dann meinte jemand, ja, ich würde das jetzt als Oldschool-Drag bezeichnen und ich war auch so, excusez-moi? Also innerlich, ich hab so, ja, klar, gesagt, war innerlich echt am Kotzen und hab dann aber auch gedacht, ja, okay, für die Jugend von heute ist das wahrscheinlich Oldschool-Drag, was ich mache, ne? Da ist halt, die gucken das dann an, sehen irgendwie, okay, es ist glamorous, dann ist es eben Oldschool. Für uns war das damals ja relativ modern eigentlich, vom Look her.
Ja.
Also weil es halt moderner war als Chenou-Travestie, weil ich keine Federn benutze und so.
Pailletten nutzen wir immer noch.
Tü-tüm, ja. Tü-tü. Jetzt bist du momentan in deinem Garten sehr aktiv. Ne? Du hast einen Schrebergarten, du und die Sally, also du hast deinen eigenen, die Sally hat den daneben und du hast ein Häuschen, ein winzig kleines, das ausgebaut wird. Und du hast vor allem Bienen.
Bienen.
Und du machst auch Honig. Also die Bienen machen den Honig,
die Bienen verkaufst ihn nur.
Genau.
Du Ausbeuterin.
Bienenkotze.
Bienenkotze.
Der schmeckt köstlich. Die Alpenwiesener Tuntenblüte
heißt Alpentaler. Das?
Alpentaler Tuntenblüte, Entschuldigung.
Genau.
Ein sehr lustiges Logo mit Gloria als Biene mit so einem doppelten Afro.
Bequeen.de. Ich bin nämlich die Bienenkönigin. Ich bin die Königin. Ich. Ja, nee, aber das macht, also es ist so ein bisschen Kindheitserinnerung, weil mein Opa tatsächlich Imker war und allein diese Gerüche mich wirklich immer so in die Kindheit versetzen, aber ich die auch also so ganz viel Tolles damit verbinde und aber einfach auch, ich habe so richtig ein halbes Jahr lang jede Woche da im Imkerverein so einen Kurs gehabt und von der Pike auf das gelernt und diese Viecher sind einfach unfassbar faszinierend. Ja. Also als Einzelindividuum und dann aber auch als Bienen, als Organismus zusammen und was die alles können und die sind heute, ich meine, die sind heute so friedlich gezüchtet und sowas, also und Ertrag und Dinge, also es ist relativ easy, die zu handeln. Und und der Honig ist einfach dadurch, dass um uns drum einfach, die fliegen ja 3 Kilometer weit, so viele Kolonien sind, das ist ein total leckerer Honig. Das ist wie so
ist er wirklich.
Frankreich oder Spanien, so sehr würzig. Würziger Honig, die Tuntenblüte.
Sag mal, Schatz, wenn du zurückblickst auf deine mittlerweile 30 Jahre umfassende Karriere.
33 Jahre.
33 Jahre umfassende Karriere. Was ist dein Highlight? Gibt es so einen Moment, wo du sagst, das war der krasseste Moment?
Na, ein Highlight gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt schon so ein paar paar Höhepunkte. Also einer war tatsächlich mit der Squeezebox aufzutreten, damals für den CSD an der Siegessäule. Mhm. War, glaube ich, 2008, 2009 oder sowas. Auf dieser riesen Bühne, wo ich immer hin und her gerannt bin, weil ich dachte, ich muss die Bühne ausfüllen. Ich muss die Bühne ausfüllen. Weil Jerry konnte da nämlich nicht. Da hatten wir Joey Arias da, aber auch nur für ein oder zwei Lieder. Den Rest habe ich gemacht. Und dann so runter zu kicken und bis zum Brandenburger Tor und auf 150.000 Leute oder sowas. Wahnsinn. Und du machst irgendeine Armbewegung und die machen das alle nach und sowas. Das ist so. Das war schon sehr geil. Dann ein toller Moment war auch, wie wir für Gossip auf der Bühne waren.
Das war sehr schön. Mit
Beth Dito. Ja. Da hat die uns auf der Bühne geholt und wir haben dann Gogo gemacht für sie, die letzten Lieder. Das war doll.
Ja, haben ein bisschen mit ihr gesungen und haben, sie hat mir eine Rose geschenkt, das weiß ich noch. Ja. Gibt's Fotos von, da war ich noch sehr dünn, das war sehr schön. Ja, das war ein super Abend mit dir und Brad. Ja. Wahnsinn. Eine Geschichte zum Abschluss. Gloria hatte vorhin schon erzählt von diesem Berliner Sender, wo man quasi Zeit kaufen konnte. Und Molly Luft hatte damals mit Biggie von Blond eine Show im offenen Kanal. Und Biggie saß da und war eben das adrette Mädchen, das sie eben so ist, mit Leopardengeschichte an und Halstuch. Und Molly Luft saß daneben mit diesen blauen Garage Doors über dem Auge, also mit so einem blauen Lidschatten bis unter die Augenbraue und die Titten immer so kurz vorm Rausfallen. Und die haben Anrufe entgegengenommen und da rief ein schwuler junger Mann an, der, glaube ich, nicht geoutet war. Und der hatte sich in der Sauna unsterblich in einen Mann verliebt und hatte aber die Nummer nicht von dem und jetzt konnte er nicht aufhören, an den zu denken und rief da an und war wirklich den Tränen nahe und hat den beiden sein Herz ausgeschüttet und gesagt, was soll ich nur tun, ich bin so verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich den wiederfinden kann. Und Biggie hörte sich das an und Biggie wollte gerade ansetzen, was sicherlich Bedeutungsschwangeres zu sagen, und dann sagt Molly von der Seite, na, bin ich schon am Wichsen? Und es war auf der anderen Seite war Stille und Biggie schaut sich auch ganz entsetzt an und so, was? Und sagt, ja, immer schön geil bleiben, ne? Tschüss! Und legt auf. Schatzi, es war
ein Seufzer, ach, wie herrlich.
Ja, und es war sehr schön, wieder hier mit dir zu sitzen und zu reden. Ich bin so froh, dass ich dich habe, mein Schatz.
Du, ich auch.
Wir hatten ja nicht den einfachsten Start.
Ach, na ja, der am Anfang warst du ja die Schüchterne, wurde es mehr als die Schüchterne und wir sollen Rücksicht auf dich nehmen, damals mit Kim und sowas. Dann hattest du mit Melli deinen Überflieger und dann finde ich, also muss ich wirklich den Hut vor dir ziehen, weil ich finde, du hast dich so geändert, also so gewandelt und so bewusst und bist auch so, dein Buch, wie ich das gelesen habe, wie analytisch man sein kann und sowas, ich bewundere das. Nein, wirklich, und ich finde, irgendwie, du bist sehr reflektiert und also ausgeglichen, ausgewogen. Du bist so toll, Gabi, du bist wirklich toll. Ich liebe dich. Ich bin ich froh, dass ich dich
auch
habe.
Ich dich auch, mein Schatz. Ja, besser können wir die Folge nicht enden lassen. Bevor sie jetzt was anderes sagt, hören wir jetzt auf.
Ich kann euch noch mehr erzählen.
Tschüss. Tschüss.